Heute mal wieder zu Gast, unser allererster Gast aller Zeiten, Unternehmer, Miteigentümer der Machine Seeker Group in Essen, Investor, Analyst, Stammgast Sven Schmidt.
Jetzt frage ich mal so, du hast ja wahrscheinlich auf eine schöne Wohnung in Hamburg verzichtet und stattdessen Kim Kardashian angeheuert? Böse Zungen würden sagen, ich werde immer älter, ja, und du immer jünger, ja. Das liegt daran, dass ich halt irgendwie einen Marktplatz für Maschinen mache und du halt im Showbusiness bist.
Das Durchschnittsalter, weiß ich gar nicht, ob das jetzt fällt oder sinkt. Wir haben noch Kai Pflaume am Start. Der wird jedes Jahr auch ein Jahr jünger, das rückt in Schnitt.
Guck, also ich würde jetzt bösartig sagen, aber ich will euch keine Klage einbringen. OMR Crew hört sich ja schon nach sehr, sehr jungen Mitarbeitern an. Hitparade und Hauptdomain, da sieht man, bei uns gibt es keine Altersdiskriminierung.
Weil die Kolleginnen und Kollegen von Instafo, also der Jobplattform für den Tech- und Sales-Bereich, von der ich hier schon häufiger berichtet habe, mittlerweile bei uns doch groß engagiert sind hier im Podcast. Ihr hört immer wieder hoffentlich von Instafo. Deswegen habe ich die Kollegen vor kurzem mal selber persönlich kennengelernt und war wirklich sehr angetan. Sie haben mir dazu erzählt, es gibt eine neue Finanzierungsrunde in die Firma. 10 Millionen werden da investiert. Das ganze Thema wird also immer relevanter. Daher nochmal hier mit Nachdruck der Hinweis, wer Menschen sucht im Bereich Tech und Sales, denkt an Instafo. Die haben da scheinbar wirklich eine neue magische Soße gefunden, wo sie über ihre Plattform ein automatisiertes Matchmaking zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ermöglichen und das ist im direkten Marktvergleich dreimal effektiver, was die Quote von Bewerbung zu Einstellung angeht. Hilft natürlich auch, dass sie bereits über 100.000 passende Talentprofile auf der Plattform haben und dass man sehr, sehr schnell ins Gespräch kommt. Innerhalb von 48 Stunden bewerben sich die ersten Talente bei den Arbeitgebern oder man kann sogar als Arbeitgeber einer vorselektierten Gruppe an Talenten aktiv eine Nachricht schicken oder sie zum Chatten einladen, um sich noch schneller kennenzulernen und zu prüfen, könnte das passen. Also nicht nur ich und die Geldgeber offensichtlich glauben an Instafo, sondern auch mittlerweile über 1800 Firmen, darunter O2, RTL, HelloFresh, MyPoster, viele, viele weitere. Instafo ist auf OMR Reviews bestbewertet, 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting-Plattform. Firmen, die nun Instafo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über Instafo mit Doppel-F, instafo.com/OMR. Zurück zum Podcast. Let's go! Go!
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Wer in den letzten Jahren zu OMR gestoßen ist, zum Podcast gestoßen ist, der kennt den Sven vielleicht gar nicht so ganz genau. Diejenigen, die schon länger zuhören, wissen, er war mal der allererste Gast. Er war in den ersten Jahren dieses Podcasts ganz regelmäßig hier, alle paar Wochen, hat Updates gegeben aus der Digitalbranche. Er war damals auch noch stärker selber involviert als Investor. Er war bis kurz vorm Start des Podcasts auch noch angestellt bei einem der erfolgreichsten, größten Wagniskapitalfonds der Welt bei Excel in London. Er ist aber auch Unternehmer, schon mit vielen Projekten, mittlerweile mit der Machine Seeker Group unterwegs, einer der größten Plattformen in Europa für gebrauchte Maschinen. Sehr erfolgreiche Firma, macht damit viel Sportsponsoring, hat über die Jahre immer davon berichtet, hat aber vor allen Dingen sehr kritisch analysiert, was so in der Digitalwelt passiert, spricht da relativ offen und unverblümt, war trotzdem jetzt in den letzten Jahren nicht mehr so häufig da, war dafür in vielen anderen Podcasts zu hören, unter anderem bei Deutsche Startups im Insider-Podcast oder bei den Kollegen von der Welt, alles auf Aktien. Also man konnte ihn dann und wann hören, er war auch im letzten Jahr bei uns am Festival auf der Bühne zu Gast und jetzt mal wieder hier im Podcast mit einem kleinen Update und einem Vorgespräch zum OMR-Festival. Also alle Sven-Schmidt-Fans aufgepasst. Ansonsten das als Erklärung für alle anderen, die sich wundern, wer ist denn dieser Sven Schmidt? Ein alter Freund des Hauses. Und damit direkt rein ins Gespräch mit Sven. Auf geht's! Erstmal willkommen zurück, Sven Schmidt. Moin Sven.
Ja, moin Philipp. 10 Jahre, ich glaube 8,5. So alt sind wir noch.
Ja, aber das Festival letztes Jahr, wo man dich ja zuletzt hat im OMR-Kontext sehen können, ist schon eine Weile her.
Ja, die unbequemen Wahrheiten, ja, die wollte auf dem OMR-Festival letztes Jahr niemand hören.
Wer will das schon?
Ja, aber jetzt mal ganz offen. 4 Tage arbeiten anstatt 5. Ja, zu Hause arbeiten anstatt im Büro. Ja, dazu zukünftig Fachkräftemängel, weniger Erwerbstätige, das wird einfach nicht aufgehen.
Inwiefern?
Naja, unser Wohlstand wird abschmelzen wie ein Gletscher. Ja, zu Anfang langsam, dann immer schneller. Ja, die Beschleunigung, die kommt durch multiplikative Effekte zustande. Ja, weniger Menschen arbeiten weniger pro Kopf. Ja, das geht nicht auf.
Also, das heißt, du hast weiterhin eine eher pessimistische Sicht auf die Dinge.
Ja, aber hallo, ja, wir reden hier irgendwie mehr Belastung, dann das offensichtlich nicht nachhaltige Umlageverfahren. Das führt ja auch zu Ausweichverhalten. Am unteren Ende, ja, wird weniger gearbeitet, dem Bürgergeld sei Dank. Am oberen Ende kommt es zur Auswanderung.
Auswanderung?
Ja.
Okay.
Guck dir doch mal an, wenn ich aktuell mit Leuten rede, die Kollegen, die komplett ausgelastet sind, das sind die Steueranwälte, die den Kunden beim Wegzug aus Deutschland ja, helfen, also die beraten. Und wenn sich Leistung nicht mehr lohnt, dann hat ein Land ein Problem. Wir haben ein Problem.
Okay, sagen wir mal, das sind natürlich jetzt auch ausgewählte Menschen. Gibt es denn trotzdem irgendwelche positiven wirtschaftlichen Entwicklungen, die du siehst hier in Deutschland?
In Deutschland? Nein. Ja, und das sind auch keine ausgewählten Sachen. Wir befinden uns in einer strukturellen Rezession. Aber die notwendigen Maßnahmen, die will niemand angehen. Weil Legislaturperioden, es wird immer nur kurzfristig gedacht. Aber jetzt,
Also ich merke schon, du kommst schon sehr schnell in Fahrt. Also die Makroanalyse ist da. Letztes Jahr war sie zutreffend, also zumindest bis heute kein Wachstum im Land. Aber vielleicht nochmal auf ein paar Mikroanalysen, die du in den letzten Jahren gemacht hast, die sind vielleicht schon ein bisschen besser zu bewerten, weil einfach schon länger her. Wir sprechen ja schon seit vielen Jahren dann und wann. Zuletzt hatten wir geschrieben, als HelloFresh der Aktienkurs stark eingebrochen ist, weil da warst du eigentlich auch immer überrascht, dass es so gut läuft. Und jetzt langsam kommt HelloFresh sogar Richtung sagen wir, nicht mehr Unicorn.
Naja, also überrascht. Also Corona war natürlich ein Treiber für HelloFresh. Ja, und zum anderen muss man auch sagen, komparativ zu den ganzen Konkurrenten, ob nun Blue Apron oder Marley Spoon, hat HelloFresh auch sehr, sehr gut exekutiert. Ja, die beiden Dinge vorausgeschickt. Ja, aber man soll sich nicht selbst loben, aber ich hatte natürlich im OMR-Podcast vorhergesagt, dass der Tag kommen wird, an dem der Churn, also sprich, wie viele Kunden verliert HelloFresh, größer sein wird als die gewonnenen Neukunden in einer Periode. Und in der Sekunde hat eine Firma sozusagen ein Problem. Denn dann ist man durch die Kunden, durch die potenziellen Kunden einmal durchgefräst.
Okay, das heißt, du sagst irgendwie, Corona hat da temporär dich nicht so gut aussehen lassen. Aber das ist irgendwie auch kein Abo am Ende, dass man einfach so weiterlaufen lässt bei Nichtnutzung, sondern das läuft jetzt langsam runter in der Kundenanzahl. Was würdest du machen, wenn du jetzt da wenn du HelloFresh-Verantwortung hättest?
Du hast es ja gesagt, es gibt ja diese Abos, die wir alle haben. Ja, das Fitnessstudio-Abo, was man irgendwie Anfang Januar abschließt, dreimal hingeht und es läuft weiter. Und der Betreiber freut sich sehr, dass man da einen sehr hohen Deckungsbeitrag für ihn erzielt. Das ist ja das Problem bei dem Abo von HelloFresh. Denn ja, wenn sich einmal die Essensboxen sozusagen im Flur stapeln, dann kommt man schon auf die Idee, dass man das jetzt besser kündigt. Was würde ich machen als CEO von HelloFresh? Ja, ich glaube, man hat eigentlich gar keine Wahl. Man muss jetzt auf Profitabilität optimieren. Ja, das heißt also weniger in die Neukundengewinnung investieren. Ich bezweifle auch, dass wenn man hier die Grenzkostenbetrachtung heranziehen würde, dass die positiv ist. Ja, das heißt, ich würde gucken, wie kann ich halt im Endeffekt kosteneffizient Ex-Kunden wiedergewinnen? Ich müsste ja eigentlich eine Datenbank haben und E-Mail-Adressen, wo ich die dann wieder adressieren kann. Das Einzige, was ich nicht weiß, ja, inwieweit man im Rahmen der Expansion gesagt hat, man baut Lager, Logistik und Co. auf und diese Strukturen sind dann auf Wachstum ausgelegt. Das ist dann natürlich im Endeffekt schwierig, aber ich glaube, eigentlich geht kein Weg dran vorbei zu sagen, wir haben jetzt lange auf Wachstum optimiert und jetzt müssen wir auf Profitabilität optimieren.
Also schauen wir mal, aber sieht nach einer zutreffenden Erwartung aus, die du da vor ein paar Jahren hattest. Generell, wenn man so diese Baseball-Kennzahl des Betting Average ranzieht, also wie viele Bälle trifft man, die einem zugeworfen werden oder in die Richtung geworfen werden. HelloFresh, Home24 hattest du, glaube ich, auch damals kommen sehen. Pro701 warst du skeptisch. Ich bin da ja ein bisschen zumindest kurzfristig optimistischer, da bist du skeptisch. Irgendwie bei New Work sieht es gerade auch vom Market Cap nicht so gut aus, hattest du, glaube ich, kommen sehen. Und Quick Commerce, die Gorillas und Co., warst du auch skeptisch. Also, ja, fühlst du dich bestätigt?
Ja, ich glaube, Ich habe ja immer gesagt, bei New Work und Sing in der Sekunde, wo du halt die Nutzung verlierst, hast du halt Schwierigkeiten da gegen LinkedIn und Co. zu bestehen. Und das kannst du auch nur teilweise dann mit Übernahmen irgendwie in Anführungsstrichen retten. Und ich habe auch nie versteht, warum man als eigentlich Plattformgeschäft die Mitarbeiter schneller skaliert als den Umsatz. Und jetzt, meines Erachtens, jetzt wird da gehandelt bei New Work und Sing, aber too little, too late. Auch wenn es sich jetzt hart anhört, ich glaube, da muss man noch viel mehr schneiden und sich aufs Kerngeschäft noch mehr fokussieren. Aber ja, ich bleibe da auch weiterhin skeptisch. Und ich muss ja auch sagen, ich bin ja eigentlich immer kritisiert worden bei meinen Vorhersagen, zum einen für HelloFresh, zum anderen war es immer Delivery Hero, aber sogar die waren ja jetzt zwischenzeitlich weit unter dem IPO-Preis. Und das lustigste Geschichte war ja, es war allerdings auch die einfachste Vorhersage in der Vergangenheit, das war ja Cronext. Da der ist dann jetzt der IPO ab. Der Uhrenmarktplatz, ja, wenn man das als Marktplatz bezeichnen möchte, da ist dann ja sogar der IPO abgesagt worden, ja.
Aber möglicherweise würde ich ja in Verbindung stehen mit deiner Analyse. Das ist schon ein bisschen so, die Scott Galloway WeWork-Geschichte ist die Sven Schmidt-Kronex-Geschichte. Und, also jetzt irgendwie, wir machen hier gerade Ehrenrunde, ja, aber Bundesliga, weiß ich auch noch, haben wir schon vor Jahren darüber gesprochen, wo du sagtest, okay, wird schwierig gegen die Premier League, das ist am Ende die bessere Plattform und die Bundesliga ist eBay, die Premier League ist Amazon, da gab es auch so ganz witzige Metaphern von dir. Was jetzt einmal, also scheint so zu kommen, dass da jetzt auf jeden Fall mehr Kohle ist und die mehr machen können. Das sportliche Erfolg ist jetzt noch nicht so überragend stärker, wenn man mal auf die europäischen Wettbewerbe guckt. Aber was mich bei der Bundesliga überrascht hat, wir hatten darüber geschrieben, als es um den Investoreneinstieg jetzt kürzlich ging. Ja, da hätten, glaube ich, viele gedacht, okay, Sven wird das gut finden, dass da jetzt Investoren einsteigen und dann vielleicht die Bundesliga nochmal nach vorne bringen und dann andere Möglichkeiten schaffen. Aber da hast du gesagt, eigentlich bist du mit dem Resultat des Prozesses, da jetzt keine Investoren reinkommen, ganz happy.
Ja, ich glaube, der Deal wäre viel zu teuer gewesen für die Bundesliga und wäre auch der Betrag, das war ein Tropfen auf dem heißen Stein. Du musst dich ja immer fragen, macht ein Deal per se Sinn? Und ich glaube einfach, die English Premier League, die hat gewonnen. Ja, das muss man ganz deutlich sagen. Und auch, du hast gerade über den sportlichen Erfolg gesprochen. Wenn man sich da die UEFA-Koeffizienten anschaut, auch da ist die EPL vorne. Und also dementsprechend glaube ich, da ist die Messe gelesen. Ja, und ich habe ja schon mal in der Öffentlichkeit gesagt, dass wenn jetzt noch Real und Barcelona in die Premier League wechseln sollten, ja, dann ist letztendlich Game Over, ja, auch für Bayern und den BVB. Denn dann ist die EPL, also die English Premier League, die Super League. Ja, und ich habe ja schon mal gesagt, wenn man das Ganze weniger emotionslos betrachten würde, ich bin ja immer erstaunt, überzeugte Europäer sind dann aber ganz nationalistisch, wenn es um die Bundesliga geht. Das ist für mich logisch nicht konsistent. Ja, und wenn man das Ganze aus einer europäischen Perspektive sieht, wenn man das Ganze rational sieht, dann müssten ja die Ligen in Spanien, Italien, Deutschland und Frankreich, die müssten zusammengehen, um überhaupt noch sozusagen eine Chance zu haben gegen die Premier League. Denn ansonsten werden alle anderen Ligen und Vereine letztendlich zu Ausbildungsvereinen sozusagen degradiert. Ja, also daher...
Aber Wahrscheinlichkeit ist gering, dass es passiert am Ende.
Ja, die Strukturen, Interessen, die sind anders gelagert. Das sind letztendlich, ist ja nicht so wie jetzt irgendwie Immonet und Immowelt, wo dann irgendwie alle Parteien sehen, wir haben es irgendwie schwer gegen ImmoScout24 und dann werden da Immonet und Immowelt zusammengelegt. Ja, das wird da nicht passieren. Nee, leider nicht, aber ich glaube, wir hatten in einem der ersten OMR-Podcasts halt darüber gesprochen, ja, dass Fußballligen wie Plattformen sind und dass dann irgendwann auch Flywheel-Effekte eintreten, mehr Fernsehgelder, bessere Spieler, bessere Trainer, wieder mehr Fernsehgelder, weil mehr Aufmerksamkeit und so weiter und so fort. Und damals, glaube ich, war 2015, Ende 2015, also wirklich 8,5 Jahre her, ja, da hatten die Leute noch irgendwie teilweise noch die irrationale Hoffnung, dass die Bundesliga, ja, und die Premier League würde keine guten Trainer bekommen. Und jetzt schaut man halt, wer da in den letzten Jahren da alles aktiv war, aktiv ist. ja, der Drops ist gelutscht.
Unseren Partner Shopify muss ich niemandem mehr erklären. Wer E-Commerce sagt, der sagt häufig auch Shopify. Aber es gibt was Neues und darauf möchte ich euch gerne hinweisen. Und zwar insbesondere für diejenigen, die hier zuhören und die schon Shopify im Einsatz haben. Vielleicht kennt ihr die Möglichkeiten von Checkout Extensibility noch nicht. Wir setzen selber auch bei OMR Shopify ein, aber ich kannte auch Checkout Extensibility nicht. Es geht dabei darum, eure Checkout-Vorgänge, wie der Name schon sagt, zu personalisieren, zu optimieren. 14 neue APIs kann man da nutzen. Es gibt verschiedenste UI-Komponenten, die man aktivieren kann, die man einsetzen kann, um einfach dort besser zu werden. Und wer also Nutzer oder Nutzerin ist und genauer verstehen möchte, was es mit diesem Checkout Extensibility, mit diesem möglichen Umsatzwachstum, das man daraus generieren kann, auf sich hat, der findet Informationen zum einen unter shopify.de/editionsdigest, also Editionsdigest, ein Wort, shopify.de/editionsdigest. Dort steht ausführlich alles aufgeschrieben, inklusive Umsetzungstipps. Den Link gibt es übrigens auch hier in den Shownotes zum Podcast. Oder ihr trefft die Menschen hinter Shopify bei uns am 7. und 8. Mai auf dem OMR-Festival und sprecht sie dort an, und zwar gerne auf Unternehmens- als auch auf Einzelhandelslösungen. Behaltet im Kopf, unter Checkout Extensibility gibt es ganz viele große neue Möglichkeiten, besser zu werden. Also alle Infos unter shopify.de/editionsdigest in den Shownotes verlinkt oder bei uns am 7. und 8. Mai auf dem Festival. Zurück zum Podcast. Der Vollständigkeit halber auch mal ganz kurz, wie geht's denn Maschinensucher? Man kennt dich ja als Großsponsor und du bist jetzt ja irgendwie immer schon so das Maschinensucher-Gesicht gewesen. Wie geht's der Firma? Wie geht's euch in Essen?
Ja, also vielleicht für die Hörer, die jetzt in den letzten Jahren neu zum OMR-Podcast hinzugekommen sind, das sollen ja auch noch mal mehrere 10.000 sein bei eurem Wachstum. Ja, also Maschinensucher, das ist letztendlich das Mobile, ja, für Maschinen. Also sprich, auf mobile.de inserieren, ja, Pkw-Händler ihren Bestand im Rahmen einer Subskription. Das heißt, die zahlen mobile für letztendlich Listingplätze. Und das Gleiche mit dem gleichen Geschäftsmodell ist die Machine Seeker Group für Maschinen, und zwar in ganz Europa. Ich habe gerade Group gesagt, wir haben verschiedene Marken, in Deutschland am bekanntesten Maschinensucher. Ja, und dieses Jahr, wir wachsen ja jetzt seit mehreren Jahren sehr, sehr stark. Und dieses Jahr werden wir als Gruppe so 25-27% wachsen. Und da muss ich auch ehrlich sein, geplant waren so 30-32%. Das heißt, wir haben so, ja, 5% weniger Wachstum als erwartet. Und das liegt halt daran, wir sehen halt einfach aktuell sehr viel Gegenwind im Markt, insbesondere in Deutschland. Ja, und Stichwort Deindustrialisierung. Ja, darüber hatten wir auch schon mal sozusagen da vor einem Jahr mal gesprochen. Die inländische Nachfrage nach Maschinen, die ist halt einfach relevant gefallen. Das finde ich persönlich für Deutschland beängstigend. Ja, denn wer glaubt, wir können ohne Rohstoffe, ja, also oder zumindest die wir haben, die wollen wir ja nicht heben, ohne Industrie und ohne Arbeitseinsatz unseren Wohlstand halten, ja, das ist nur naiv. Ja, also daher, aber ich rede mich schon wieder in Rage.
Aber wie kommst du denn trotzdem wachst? Also ich meine, bei all diesen negativen Makroeffekten, wo kommt das Wachstum her?
Ja, das Wachstum kommt halt sehr, sehr stark durchs Ausland getrieben. Ja, nicht in jedem europäischen Land ist aktuell Krise. Ja, also Spanien wächst aktuell in Anführungsstrichen, ja, relativ gesehen sehr, sehr stark. Und daher, wir prognostizieren ja auch immer unseren Umsatz in die Zukunft und machen da halt Planungen, und aktuell gehen wir davon aus, dass in 3 Jahren, ja, wird Deutschland weniger als 30% von unserem Umsatz ausmachen. Ja, das sind jetzt schon relevant weniger als 50% und ist am Fallen. Und wenn wir dazu noch anorganisch wachsen sollten, also durch Übernahmen im Ausland, kann das auch schon früher der Fall sein, dass wir unter die 30% kommen.
Und wir reden dann von so 100 Millionen Euro Umsatz oder sowas?
Das ist auf jeden Fall unser Ziel, dahin zu kommen. Ja, also da sind wir noch nicht, aber da wollen wir hin.
Und welche Rolle spielen Preisanpassungen? Also kriegt ihr denn als Marktplatz Preisanpassungen durchgesetzt?
Na, zum Schluss, wir verkaufen ja eigentlich keine Listings, ja, sondern wir handeln mit Kaufanfragen, oder wir, das ist unsere Kernaufgabe, wir müssen für unsere Anbieter Kaufanfragen generieren. Und hier wachsen wir weiter. Wir vermitteln auch dieses Jahr, ja, auf Tagesbasis, auf Monatsbasis, auch auf Jahresbasis mehr Anfragen als letztes Jahr. Und dazu, was sehr positiv ist, im Schnitt höherwertige Anfragen. Und dementsprechend ja, können wir dann auch die Tarife, die sich im Endeffekt in dem Markt klassisch an der Anzahl der Listings orientieren, ja, müssen wir dann auch die Tarife anpassen, um auch unsere gestiegenen Kosten sozusagen weiterzugeben.
Stichwort Kosten, da auch das ein Klassiker all die Jahre, Sponsoring. Du hast da schon verschiedene Sachen durchprobiert. Super Bowl fehlt noch, also irgendwann bist du dann auf dem Niveau, wo du dann Formel 1 machst oder so, oder wie sieht es da gerade aus?
Ich glaube, Formel 1, Super Bowl, das sind natürlich so globale Leuchtturm-Events, die einfach auch sehr, sehr teuer bepreist sind. Wir gucken ja immer, dass wir zum einen Sportarten finden, die zu unseren Händlern passen, zu unseren Anbietern, dass wir auch gucken, dass die regionale Reichweite auch unserer Abdeckung entspricht, und wir sind ein europäisches Geschäft. Das heißt, der Super Bowl ist ja zum Beispiel primär die Reichweite in Nordamerika. Das würde für uns überhaupt keinen Sinn machen. Die Reichweite der Formel 1 ist global. Das würde auch sozusagen wenig Sinn machen. Du musst ja auch bedenken, dass wir generell als B2B-Anbieter, dass wir Sportsponsoring machen, ist eh schon, ich sag mal, gewagt, weil wir ja im Endeffekt unglaublich viel ja, Ineffizienzen dadurch haben, weil ja nur ein Bruchteil der Reichweite sind dann auch wirklich Leute, die sich jetzt gewerblich für Maschinen interessieren. Und der dritte Punkt, der noch dazu kommt, wir fragen uns ja immer, gibt es etwaig Sportrechte, die aus verschiedenen Gründen ja nicht marktgerecht bepreist sind? Also wo wir sagen, das ist eigentlich komparativ zu anderen Rechten zu günstig, und da versuchen wir dann sozusagen für uns eine Marktineffizienz auszunutzen.
Okay, also das führt dann am Ende zu Sponsoring wieder im Darts oder im Handball, habe ich euch gesehen. Das sind so die Themen, die ihr dann wahrscheinlich macht. Olympia machst du, glaube ich, auch, ne?
Ja, also Darts ist zum Beispiel so, dass das ist ganz spannend. Da ist jetzt die Europameisterschaft im Darts, die ist immer in Dortmund. Und die ganzen Partner des Veranstalters, der Professional Darts Corporation, kurz PDC, sind sehr oft im Endeffekt englische Unternehmen, weil da auch die PDC sitzt. Und die haben immer ein großes Interesse, sozusagen die Turniere in England zu sponsoren. Und dadurch haben wir jetzt die Rechte. Wir sind Titelsponsor der Darts-EM in Dortmund in Summe für 4 Jahre vom letzten Jahr. Und der Vertrag geht bis 2026, also 23, ja, haben wir das gemacht. Und das ist preislich, finde ich, einfach für uns sehr attraktiv. Und du hast recht, ja, wir sind wieder weiterhin Titelsponsor der Handball Champions League und auch des Final Four Turniers. Da kann man auch offen drüber reden, da haben wir davon profitiert. Das ist da bei der Vermarktung. Da hatte der Europäische Handballverband, die European Handball Federation, die hatte die Vermarktung damals extern vergeben, hat die dann wieder sozusagen reingeholt, hat dann kurzfristig einen Partner gesucht. Und wir waren da halt sehr, sehr schnell bei der Entscheidungsfindung. Und dadurch haben wir halt dieses Recht, was sonst sehr, 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 sehr teuer ist, zu einem für uns sehr guten Preis bekommen. Und und sind da mit Machine Seeker, Titelsponsor, und Truck Scout 24, eine weitere Marke von uns, ist da Sponsor des Final Four Turnieres. Und da war ich ja letztes Jahr vor Ort. Da muss ich sagen, ein geiles Event. Mhm. Ja, und alle guten Dinge sind drei. Du hast es erwähnt, als der Alexander Steinfort, den wir ja beide kennen, der NFL-Chef in Deutschland, der war ja vorher sozusagen da Chef ja, von der Vermarktungsgesellschaft ja, des Deutschen Sportbundes, die ja dann auch Olympische Spiele und so weiter. Und dadurch, seitdem sind wir Sponsor des deutschen Olympiateams und haben da ja auch immer dann so ein paar Sportler, die dann unter der Maschinensucherflagge antreten. Und das finde ich ja persönlich total cool. Und dieses Jahr in Paris treten da wieder in Anführungsstrichen 5 Sportler unter unserer Flagge.
Also unter der deutschen Flagge, aber so als Athleten von Maschinensucher, oder wie muss man sich das vorstellen?
Als Team Maschinensucher, wir machen mit denen so eine Social-Media-Kampagne wieder. Die machen ein Video und sagen, hey, warum sie sozusagen auch für Maschinensucher antreten. Und das ist für uns eine schöne Aktivierung.
Weißt du, wer das ist?
Nee, die haben wir noch nicht ausgewählt. Ich glaube, es liegt auch daran, dass es noch nicht feststeht, wer jetzt wirklich genau dann antritt. Ja, weil ja
alles deutsche Athleten.
Events, alles deutsche Athleten, korrekt. Die dann aber natürlich auch, ist ja in manchen Sportarten wird ja erst relativ kurzfristig entschieden, wer dann wirklich das Olympiaticket bekommt für Paris. Mhm. Und wir wollen natürlich auch kein Risiko haben, dass wir dann 5 Sportler haben, von der Entwaik zwei gar nicht antreten, ja?
Okay.
Aber jetzt, wir hatten ja eigentlich auch einmal im Jahr, das haben wir ja schon letztes und vorletztes Jahr gemacht, nötige ich dich ja auch sozusagen mal ein Update zu geben über OMR als Firma. Das ist ja in der Zwischenzeit, glaube ich, 300-400 Mitarbeiter. Und natürlich auch mit eurem Leuchtturm-Event der OMR-Konferenz. Und ich weiß, du zierst dich ja immer so ein bisschen darüber zu reden. Aber jetzt ist es bald wieder der Fall. Heute der Podcast, wir nehmen ihn auf am 5. April in einem guten Monat. Ich glaube, am 7. und 8. Mai findet die Konferenz jetzt statt. Ich glaube, es ist die 3. Konferenz nach Corona. Mhm. Und ich glaube, es ist wieder an einem Dienstag und einem Mittwoch. Mhm. Ich gehe mal davon aus, dass am Montag wieder Side-Events sind. Also es geht immer dann schon am Montag de facto los. Und was ich habe im Kalender geguckt und war erstaunt, ist jetzt zum ersten Mal vor einem Feiertag. Ich glaube, Donnerstag nach der Konferenz ist Christi Himmelfahrt, oder?
Absolut. Also so ist das. Hat Vor- und Nachteile. Man kann zum Beispiel ausschlafen, also jetzt bei uns im Team nicht so viele Leute, aber viele unserer Gäste. Man hat vielleicht auch am Mittwochabend noch ein besseres Gastrogeschäft, weil einfach noch mehr los ist, weil die Leute nicht zwangsläufig abreisen müssen, irgendwie, die dann national oder europäisch zurückfahren. Das ist ganz cool. Der Abbau drängt nicht ganz so sehr, weil dieser Feiertag jetzt ja ohnehin irgendwie, da hätte jetzt keiner irgendwie eine Hallenaufbau oder irgendwas gemacht. Also dadurch haben wir auch andere Kosten, muss man auch sagen. Allerdings auch, also Feiertagszuschläge zum Beispiel, weil da arbeiten ja schon auch mehrere tausend Leute. Wenn die dann am Feiertag arbeiten, ist es einfach teurer. Also es ist interessant, wie das dann so wird. Aber am Ende, man kann es auch nicht groß verhindern. Also wir haben es jetzt nicht freiwillig gemacht und wollten das mal ausprobieren, sondern man muss sagen, die Terminfindung für solche Veranstaltungen, habe ich auch über die Jahre gelernt, das ist super komplex. Wann sind die Messehallen verfügbar? Da haben wir auch andere Events, Vorläufe, Nachläufe. Wir haben Vorläufe, Nachläufe. Es gibt irgendwie um die Ostern bis Sommer zahlreichste Feiertage und Ferien quer durch Deutschland. Es gibt Feiertage in den USA, die wir uns angucken, weil natürlich auch Speaker nicht kommen aus den USA, wenn da irgendwelche Feiertage sind oder so. Also du hast da wirklich schon eine sehr enges Korsett, so einen Termin zu setzen und ja, insofern, mal schauen, wie es dieses Jahr wird.
Ja, ich glaube, man kann ja offen darüber reden, 2022, da wart ihr fast vom eigenen Erfolg überrascht. Ich glaube, wenn man da zurückblickt und jetzt kannst du mich unterm Tisch treten, ja, da gab es irgendwie Engpässe bei der Akkreditierung, beim Einlass, da waren die Messeteile nicht optimal verbunden. Und dann habt ihr ja letztes Jahr, da hatten wir auch im Vorfeld viel drüber gesprochen, ich sag mal, vieles anders und vieles sehr, sehr richtig gemacht. Ich glaube, die Akkreditierung, der Einlass waren 1A mit Sternchen. Ich glaube, ihr habt mit hohen Kosten die Messeteile über eine Straßensperrung verbunden. Und das ist viel besser. Ich glaube, in der Fachsprache sagt man der Flow, also sozusagen der Besucherfluss zwischen den einzelnen Hallen war viel, viel besser. Und ich habe letztes Jahr nur Lob gehört über das OMR-Festival. Und jetzt, gibt es überhaupt was zu verbessern oder sagst du, oh, letztes Jahr war schon mal im Optimum?
Also organisatorisch muss ich sagen, bin ich extrem zufrieden. Haben wir ein wirklich super Team aufgebaut in den letzten Jahren, die jetzt natürlich auch schon einige Events Erfahrung gesammelt haben. Also das läuft hoffentlich wieder genauso gut. Ansonsten haben wir natürlich inhaltlich immer wieder Themen, die wir noch besser machen wollen, wo wir noch mehr Breite reinbringen wollen, sowohl fachlich als auch Inspiration. Thema Inspiration, wir fangen jetzt auch an, die große Leinwand, die wir haben, nachts oder abends zu nutzen. Die war ja sonst immer, da lag die brach, da war dann die Halle leer nach dem Tag und dann gab es nebenan Konzerte und diese riesigen Leinwände werden jetzt bespielt, da werden wir zum ersten Mal 2 Filmpremieren feiern. Kommt demnächst eine Kommunikation zu, welche Filme das sein werden. Das ist eine, finde ich, ganz spannende Idee. Wir haben eine Fläche geschaffen, wo sich NGOs präsentieren dürfen, kostenlos. Das war auch mal ein bisschen unser Ziel, da auch über das Business hinausgehende Sachen zu zeigen, die Leute inspirieren. Insofern, unabhängige Jury, haben wir 14 NGOs ausgewählt. Also da ist schon noch viel, was man machen kann.
Ja. Ich finde das ja total spannend mit den Filmpremieren. Ich bin ja jetzt nicht so der Musikexperte und ich glaube, da abends nochmal Alternativen anzubieten, finde ich top. Aber wir hatten ja auch im Vorfeld mal drüber gesprochen, so richtig wachsen ist für euch gar nicht so einfach, weil ihr habt ja jetzt schon die ganze, komplette Hamburger Messe ausgelastet, oder?
Absolut. Also die, wenn man so will, Räumlichkeiten sind da jetzt erstmal erschöpft. Man könnte das Kongresscenter, das ja neben der Messe ist am Dammtorbahnhof, noch weiter einbeziehen und dann die Wege dahin. In Hamburg gibt es einen Park, der dazwischen liegt, Planten und Blumen. Das kann man machen. Das braucht aber auch recht viel Planungsvorlauf. Denn das können wir auch nicht alleine entscheiden, ne? So eine Fläche da einzubeziehen wie die Planten und Blumen, das muss die Stadt wollen. Und überhaupt so ein Wachstum anzustreben, unabhängig jetzt auch vielleicht von den Hotelkapazitäten, die man auch haben muss in Hamburg, erhöht auch das natürlich Klumpenrisiko für unser Geschäft. Also will ich jetzt irgendwie noch mehr Umsatz, noch mehr Risiko in diesen beiden oder drei Tagen haben, das muss man sich gut überlegen. Am Ende haben wir sogar jetzt schon mal so ein Szenario entworfen, auch Stichwort jetzt irgendwie Hotelbetten, wo man eher so Kreuzfahrtschiffen in die Stadt reinfährt. Sagen die auch sofort, Leute, wenn du in Hamburg über Betten nachdenkst, dann kommt immer der Begriff Kreuzfahrtschiff. Aber auch da, das ist nicht so eine einfache Entscheidung, das muss wachsen, es muss viel diskutiert werden. Hier in Hamburg hat es ja schon mal vor Jahren die Idee gegeben, Olympische Spiele zu veranstalten und da hat man das nicht gewollt, also die Stadt oder die Bürger. Deswegen bin ich da erstmal ein bisschen vorsichtiger.
Ja, das heißt also, ihr guckt jetzt erstmal, wie könnt ihr sozusagen das, was ist, ja, irgendwie noch besser machen, und wir hatten ja im Vorfeld darüber gesprochen, die Masterclass ist ja auch immer ein Thema, höre ich ja auch von meinen Mitarbeitern, die auf der Konferenz sind, das bleibt ja hin auch weiterhin mega nachgefragt und auch die Möglichkeit für viele Konferenzgäste, da ganz konkret was zu lernen.
Absolut, also das ist, am Ende sind wir ein Business-Event, das muss uns auch immer klar sein, bei aller Inszenierung, bei allem Glamour, den wir auch vielleicht ein bisschen hier und da ausstrahlen, zumindest bekomme ich das so gesagt, es muss halt Leads generieren für unsere Ausstellung, es muss Wissen und Kontakte generieren für unsere Besucher, und da müssen Leute nach Hause gehen und sagen, okay, ich habe was gelernt, ich kann was umsetzen, ich habe Leute getroffen, ich habe irgendwie neue Sachen gesehen, das muss passieren, und jetzt Kreuzfahrtschiffe, Olympia, alles hin und her, wenn wir da nicht in der Basis dafür sorgen, dass die Leute was lernen oder da irgendwie inspiriert sind und die Aussteller irgendwie am Ende Geschäft machen, dann macht das alles keinen Sinn.
Ja, apropos Glamour.
Ja.
Ja, wir müssen über Kim Kardashian reden. Ja, alle, die mich kennen, wissen, ich hätte lieber jetzt Bill Gurley, einer der sozusagen jetzt Ex-Partner von Benchmark, aber sozusagen einer der Übervater des Venture Capital den letzten 20 Jahren. Der hat jetzt einen Podcast mit einem Investor, mit Brett Gerstner zusammen. Und ich hätte lieber einen Live-Podcast von Bill Gurley und Brett Gerstner gesehen. Jetzt denken wahrscheinlich die meisten Hörer, was für ein Nerd. Statt Kim Kardashian irgendwie Bill Gurley und Brett Gerstner. Aber ja, klar, Kim Kardashian, das ist eine große Nummer. Die Dame, die kenne sogar ich, ja. Und ich kenne jetzt nicht alle Influencer. Die Dame kann sich aussuchen, ja, was sie wann wie machen will. Und das wahrscheinlich jeden Tag. Und jetzt muss ich mal fragen, wie habt ihr sie von Hamburg und dem OMR-Festival überzeugt?
Der hat mich über Instagram angeschrieben und gesagt, sie findet meine Fotos cool und ob wir uns nicht mehr... Nein, ganz sowas nicht. Leider.
Kannst du sagen, wie der Kontakt zustande kam? Also wenn ich als Maschinensucher das Event für meine Händler machen möchte und ich will auch Kim Kardashian haben, wie müsste ich da vorgehen?
Also es ist schwierig generell, weil natürlich wahnsinnig viele Leute auf der Welt, habe ich jetzt auch übrigens selber festgestellt, von Anfragen, die mich jetzt ereilen, nur weil wir angekündigt haben, dass sie zu uns kommt, haben mich jetzt ganz viele Leute angeschrieben, ob wir da einen Kontakt herstellen können, ob wir was vermitteln können. Also das heißt, ich kann mir nur ganz grob vorstellen, wie die Nachfrage bei ihr selber sein muss, nach ihr. Und entsprechend ist das da wahrscheinlich alles sehr abgeschottet. Aber was uns geholfen hat, ist, wir haben in den letzten Jahren ein Netzwerk an Leuten aufgebaut rund um OMR, die zum Teil USA leben, dort in der Film-, Musik-, Tech-Industrie tätig sind und nebenher für uns auf Provisionsbasis oder so Freiheit uns unterstützen. Und darüber gab es dann Kontakt zu ihrem Netzwerk. Und dann konnten wir entsprechend über Referenzen, über die Größe, über die einschlägigen Argumente dann überzeugen. Ja. Wenn wir bei OMR mal eines Tages groß und erwachsen sind, dann sind wir vielleicht so ähnlich oder hoffentlich so ähnlich wie das Handelsblatt. Die machen nämlich wirklich, wie ich finde, einen sehr guten Job, schon seit vielen, vielen Jahrzehnten, muss man sagen, und haben Insights, Recherchen, Updates von Startups bis hin zu DAX-Konzernen und Familienunternehmen. Alles im Handelsblatt, wahrscheinlich die erfolgreichste deutsche Medienmarke rund um Wirtschaft in ihrer ganzen Breite. Und in diesem Zusammenhang Hinweis auf das Handelsblatt Digital-Abo. 4 Wochen für nur nur einen einzigen Euro. Ich habe mir das angeschaut, einen Artikel gelesen über Geldanlage. Mich hat interessiert, was Sie empfehlen, wie man 100.000 Euro anlegen solle, wenn man sie hat. Das war insofern interessant zu lesen, weil Experten eingeschätzt haben, wie hoch der Aktienanteil sein soll, den man damit kauft oder welche Zinsen man erwarten kann. Also vieles drin, wenn man so Geld anlegen möchte. Aber beim Handelsblatt geht es ja nicht nur um Geldanlage, es geht um exklusive Informationen aus der Finanzbranche über die Börsen der Welt, aber halt auch zum persönlichen Vermögensaufbau. Deswegen nochmal, wer jetzt dort Neukunde ist, ihr könnt bis Mitte Juni für 1 Euro 4 Wochen Probe lesen. Alle Infos handelsblatt.com/invest. Zurück zum Podcast.
Jetzt wahrscheinlich fragen die Leute immer zwei Fragen. Die eine Frage ist, wie ist der Kontakt zustande gekommen? Das hast du jetzt, glaube ich, einigermaßen gut erklärt. Das andere ist wahrscheinlich die Frage, was kostet so jemand? Und du fragst ja auch immer deine Podcast-Gäste, wie viel Umsatz machen sie, wie viel gewinnen, wie viele Mitarbeiter. Jetzt frage ich mal so, du hast jetzt wahrscheinlich auf eine schöne Wohnung in Hamburg verzichtet und stattdessen Kim Kardashian angehört?
Also, die Immobilienpreise in Hamburg sind ja in letzter Zeit doch stark gefallen und die globalen Stars werden immer teurer. Also, am Ende ist es so, ich kann darüber eigentlich nichts sagen, das geht nicht, das macht man nicht, da gibt es Verträge. Aber was einfach mir ganz wichtig ist, worauf ich auch ein bisschen stolz bin mit dem Team, ist, dass wir es überhaupt geschafft haben, sie zu uns zu holen. Ich glaube, ja, da spielt auch irgendwo Geld eine Rolle, gar keine Frage. Aber wenn es nur ums Geld ginge, dann könnte die jeden Tag auf der Welt irgendwo auftreten. Da gibt es, wie gesagt, ganz viele Angebote. Am Ende liegt es, glaube ich, schon auch daran, dass wir hier in Hamburg eine Plattform geschaffen haben, die für sie passt, die sie ausreichend anspricht, die für ihre Botschaft hilfreich ist. Und das ist das Entscheidende, dass wir da nachweisen konnten, was wir hier so haben. Und damit geht es dann los. Das Geld ist da nicht irgendwie das Ticket oder der Hauptgrund. Tatsächlich nicht, weil, wie gesagt, das haben viele und sicherlich haben wir bei OMR jetzt nicht die Mittel, irgendwas als Honorar zu bezahlen oder so, was für die Dame jetzt wirklich relevant wäre. Wir reden ja schon von jemandem, der wahrscheinlich eine Milliarde oder mehr schwer ist.
Ja, also Kim Kardashian, der größte globale Social-Media-Star. Du musst dich auch immer fragen, was ist dann die Steigerung? Ja? Also was geht dann 2025? Und da ist mir jetzt nur noch eingefallen, Elon Musk im Gespräch mit Matthias Döpfner, oder?
Also das wäre auf jeden Fall wahrscheinlich in der Aufmerksamkeit nochmal eine Steigerung, wenn so ein Gespräch stattfinden würde. Haben wir bislang nicht dran gearbeitet, keine Ahnung. Ich glaube, inhaltlich wäre es auf jeden Fall interessant. Und ich bin auch überzeugt, wir werden uns steigern können. Diese Frage, was machen wir denn im nächsten Jahr, die begleitet mich jetzt eigentlich seit 10 Jahren. Und es ist uns trotzdem gelungen, jedes Jahr nochmal, ja, aus zumindest meiner Sicht, interessantere, noch reichhaltige Speaker-Tableau aufzubauen. Also wir sind da jetzt auf einem guten Level, aber ich bin auch fürs nächste Jahr eigentlich optimistisch.
Ja, ich habe ja auch geguckt, ja, also 2/3 der Ampel, ja, ich bin, kann man ja schon raushören, kein Fan, aber ich muss sagen, Respekt, ja, irgendwie 2/3 der Ampel auf dem Festival, ja, Rick Rubin, ja, muss man jetzt sagen, das ist wieder nicht sowas für mich, aber natürlich dafür Scott Galloway, Kara Swisher, Tim Ferriss und, ja, wir waren ja letztes Jahr, kann man hier ein bisschen was Privates preisgeben, wir waren ja mit einem dritten Freund zusammen in New York und da hast du ja, glaube ich, irgendwie, wenn man so sagen darf, Jeff Koons, ich würde sagen, die eine Mega-Kombination aus Kunst und Marketing, in Anführungsstrichen, ja, für das Festival akquiriert. Aber dann sind da noch ein paar andere spannende Speaker. Ich habe ja zum Beispiel im DS Insider Podcast, da hatte ich ja die News von Sunday Naturals als erster. Und da hast du, glaube ich, den Gründer und jetzt einen der reichsten Deutschen sozusagen auf dem OMR-Festival.
Also wir sprechen in der Tat gerade mit Sunday Naturals. Mal gucken, was da am Ende draus wird. Ich denke, dass da jemand kommen wird. Und genau, Jeff Koons, muss man wirklich sagen, das war ein legendäres Treffen letzten Sommer in New York. Der wahrscheinlich teuerste lebende Künstler, also teuerste im Sinne von der Wert seiner Kunstwerke. Aber also genau, Sunday, aber die Dame, die Signal, also den Messenger aufgebaut hat, Meredith Whittaker, wird da sein. Wir haben aber auch, ich dachte, noch ein paar andere Leute vielleicht, die dich ansprechen könnten. Hier den Guido Appenzeller, ein Deutscher, der Partner ist bei Andreessen Horowitz, also diesem Superfund, der da eine Rolle spielt. Hatte ich lange Zeit gar nicht so auf dem Zettel, der wird da sein. Oder der Philipp Freise von KKA, auch schon mal hier im Podcast gewesen, wo ich weiß, dass du sowas schon eher verfolgst. Also wir hätten auch was für dich da.
Ja, aber jetzt mal, auch wenn ich weiß, dass du die Schweiz bist, ja. Und wenn man dich ja wahrscheinlich fragt, irgendwie, was dein liebstes Kind, ja, dann sagst du auch immer, ich liebe alle meine Kinder gleich. aber auf wen freust du dich denn am meisten?
Also ich muss wirklich sagen, und das ist natürlich jetzt ein bisschen auch so die Antwort, die man erwartet, aber es ist die Bandbreite von Leuten. Ne? Also dass wir einen Jonas Andrulis da haben von Aleph Alpha, so dem deutschen, europäischen KI-Unternehmen, über Marketing-Experten, Matt Navarra, kennen Insider als, ja, sicherlich Social Media ganz weit vorne. Aber dann halt natürlich auch, dass wir Leute überraschen können mit Persönlichkeiten, die man sonst vielleicht in seinem ganzen Leben nicht trifft und schon gar nicht so irgendwie in so einem Umfeld mal aus der Nähe. Von Bastian Schweinsteiger wird da sein, im Rahmen auch der Filmpremiere übrigens. Shirin David wird da sein, Tokyo Hotel. Also das ist so die Bandbreite, die natürlich auch ein bisschen dann Spaß macht, die Leute inspiriert, wenn man sagt, okay, das waren jetzt wirtschaftlich sinnvolle Tage, aber auch irgendwie lebenswerte Tage.
Im Vorfeld hatten wir drüber gesprochen, ja, letztes Jahr war es ja so, wir hatten ja auch letztes Jahr den Podcast gemacht und dann war es ja nach dem Podcast das Event relativ schnell ausverkauft. Ich musste noch diverse Intros machen, damit Leute, die hatten zu lange gezögert, die Tickets zu kaufen. Hier, Klammer auf, ich habe dem Philipp ja auch immer empfohlen, es so zu machen, dass die Tickets, wenn man sie mit einem Jahr im Vorlauf kauft, günstig sind und dann über die Zeit teurer werden, damit den Leuten einen Anreiz zu geben, früh zu kaufen. Aber der Philipp präferiert einen einheitlichen Ticketpreis über das ganze Jahr, Klammer zu. Letztes Jahr waren dann die Tickets auf einmal weg und ich musste halt dann diese Intros machen, damit dann die Leute noch Tickets bekommen haben. Also daher nochmal vielen Dank, dass du es möglich gemacht hast. Und dieses Jahr ist es ja auch wieder so, der Ticketverkauf läuft wieder top, top, top. Ja, aber wenn ich natürlich auch gucke aktuell auf Booking oder Trivago oder Expedia. Du hast es ja gerade schon angesprochen, ja, das Thema Kreuzfahrtschiffe. Haben die Hamburger Hotels dir eigentlich schon ein Denkmal gesetzt?
Also erstmal musst du natürlich vor allen Dingen bei HRS gucken. Das ist das wichtigste Portal dafür. Da gucken wir immer. Ist ehrlicherweise auch ein Partner von uns. Sind wir stolz drauf. Und natürlich, wir crawlen auch die Hotelpreise jeden Tag und gucken uns an, wie entwickeln die sich. Und das ist ja nicht optimal. Dennoch bin ich happy, dass der Ticketverkauf so gut läuft, auch jetzt trotz aller Anpassungen. Ich habe gelernt, es gibt bei den Hotels diesen Verband der Hotels, DEHOGA. Vor kurzem sagte mir jemand zu mir, ich solle da jetzt Ehrenmitglied werden bei der DEHOGA. Bislang bin ich noch nicht nachgefragt worden. Naja.
Okay, also das, das ist wahrscheinlich letztendlich ja der unschöne Nebeneffekt, ja. Also wenn man halt ein mega erfolgreiches Konferenz- oder Event-Business aufgebaut hat, dass man dann ja diese, sage ich mal, für die Gäste diese negativen externen Effekte hat, für die Hotels sind es halt positive externe Effekte. Wir tauschen uns ja auch ab und zu ja spannende Artikel aus, die wir lesen, dann schicken wir in so eine WhatsApp-Gruppe, sagen wir, hier ist Must-Read oder kann man mal entspannt am Strand lesen. Und ich habe da mal einen Artikel geteilt, das war, glaube ich, über so ein Konferenzbusiness, ich glaube, entweder in Cannes oder in Nizza. Und da gab es Events, wo die Hotels einen Teil ihres Umsatzes, also sozusagen einen Teil des additiven Umsatzes an den Organisator abgegeben haben. Und meines Erachtens, wenn man darüber nachdenkt, ist das inhaltlich berechtigt. Denn zum Schluss führt eine Konferenz zu stark erhöhten Hotelpreisen und dann sollte ja auch sozusagen der es verursacht, davon profitieren. Das heißt, eigentlich sollten die Hamburger Hotels dir, keine Ahnung, 20-30% vom Umsatz in der Woche abgeben, oder? Ja,
absolut. Also das fände ich jetzt auch nicht schlecht. Würde ich mich nicht beschweren. Aber muss ganz klar sagen, es gibt Städte und Events, da findet sowas statt. Aber es sind halt meistens dann Events, die in der Gesamtanstrengung einer Stadt, der ganzen Hoteliers in der Stadt, in die jeweilige Stadt reingeholt werden, wenn die schon groß sind. Also sagt man, okay, wir versuchen jetzt mal irgendein Event hier nach, weiß ich nicht, Cannes zu bringen oder so und dann legen da alle zusammen und sagen irgendwie, wir geben was vom Hotelpreis ab, wir geben da so und so was hin, um halt den Veranstalter zu locken. Sowas gibt's, habe ich auch mitbekommen, es gibt's hier in Hamburg nicht und schon gar nicht, wenn man selber in der Stadt sozusagen als Event aufwächst, ne, dann wie willst du es machen? Also ich kann jetzt ja schlecht irgendwie, oder hätte vor Jahren solche Deals nicht machen können, also hätte ich gar nicht gewusst, mit welchem Argument. Und jetzt heutzutage sagen auch die Hotels, warum soll ich das denn machen? Ihr macht das doch eh hier. Also es ist so ein bisschen so das Phänomen, wie wenn du, weiß ich nicht, in der Jugend bei Bayern München aufwächst, dann bist du vielleicht nicht mehr ganz so relevant als der aus der A-Jugend kommt, wie der gerade für 50 Millionen irgendwie eingekauft wurde.
Ich habe dann auch einen Artikel, den habe ich dir ja auch geschickt, über die Hotelpreise in Las Vegas, ja, während des Super Bowls.
Ja, aber da waren die niedrig. Das ist auch ein bisschen der andere Effekt. Ne? Wenn man so guckt, deswegen bin ich da auch immer vorsichtig und zurückhaltend und kennst mich ja, denke ich, auch versucht da bescheiden zu sein. Denn da waren die Hotelpreise überraschend niedrig, fand ich. Für Super Bowl in Las Vegas einfach wahnsinnig viele Zimmer im Markt und am Ende hat es dann die NFL oder wer auch immer nicht geschafft, die Preise da oder die Nachfrage so zu entwickeln. Ne? Das ist ja auch mal die Gefahr.
Ja, ist natürlich auch ein mega Angebot an Zimmern in Las Vegas und natürlich auch Februar jetzt nicht Hochsaison für Las Vegas. Also daher konnte das Las Vegas einfach gut im Endeffekt aufsaugen. Wäre das jetzt für dich letztendlich auch mal eine Option zu sagen, ja, OMR Conference goes Vegas?
Nee, also ein Traum wäre es irgendwie generell ein zweites Event vielleicht mal eines Tages irgendwo zu machen, das ähnlich funktioniert, aber das Kernevent, über das wir jetzt reden, das ist in Hamburg und das ist auch im nächsten Jahr in Hamburg, ja.
Ah, jetzt ist die Katze aus dem Sack, jetzt hast du den ganzen Leverage abgegeben. Also die Hamburger Hoteliers können sich auch nächstes Jahr auf die OMR-Konferenz freuen, ja. Und hier, falls jemand von der DEHOGA jetzt hier das hört, also zumindest die Ehrenmitgliedschaft würde der Philipp nicht ablehnen und die Hamburger Hoteliers an der Außeneiste, also ein Denkmal für die OMR-Konferenz, wäre auch angebracht. So. Letztes Jahr bin ich ja gefragt worden, Sven, kannst du noch Tickets besorgen? Und da, Philipp, hast du ja da meinen Bekannten ausgeholfen. Also dafür vielen Dank. Und ich werde auch immer gefragt, da fragt man so ein bisschen den Blinden nach der Farbe. Ich werde nämlich immer gefragt, ja, wer ist der Secret Act denn? Ja, wer mich kennt, weiß, ich kenne mich mit obskuren Sportevents besser aus als mit der Hitparade. Ich weiß es gar nicht. So, also wie auch immer, damit ich ja nicht so oft gefragt werde und auch nur so unter uns, ja, wer ist der Secret Act? Ja, manche Leute fragen sich ja, läuft sich Adele in Hamburg auf der OMR-Konferenz für die Residenz in München warm?
Also dafür müssten wir die Ticketpreise wahrscheinlich mal deutlich anpassen. Ist ja einfach ein Wahnsinn. Also wo du jetzt gerade Adele sagst, ich verfolge das auch, da diese 10 Abende in München. Das ist aus meiner Sicht wirklich eine Disruption, so ein bisschen des Live-Event-Geschäfts, also dieses Las Vegas-Modell der Residency, jetzt auch zum Beispiel in München zu machen, finde ich schon echt krass, wenn man sich überlegt, was da in den 10 Nächten, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, umgesetzt wird. Also das geht deutlich über 200 Millionen, was da verdient wird. Und ich würde wetten, habe keine Insights, aber dass eine Adele da an so 10 Abenden wahrscheinlich Größenordnung 150, 200 Millionen persönlich für ihr Team mitnehmen kann. Also das ist einfach schon crazy und solche Leute kannst du leider nicht so einfach gewinnen. Da muss unser Netzwerk noch ein bisschen besser werden. Ne?
Okay, also daher, du hast jetzt die Frage sehr richtig umschifft, wer der Secret Act ist, aber ich nehme an, du willst es einfach noch nicht rauslassen. Aber ich glaube, manche Acts stehen schon fest. Ja, nicht, dass mir die Namen was sagen würden. Okay, also Oli P. kenne ich. Ist der wieder dabei?
Oli P. ist immer dabei. Auch jetzt im Mai wieder. Ansonsten Tokyo Hotel kennst du vielleicht. Shirin David hast du vielleicht auch schon mal gehört. Jetzt einmal Achtung. Shi Agu, ich bin mir fast sicher, den kennst du nicht. Das könnte auch eher dein Sohn sein, glaube ich. Ja.
Ja, oder dein Bruder. Ja? Also, böse Zungen würden sagen, ich werde immer älter, ja. Und du immer jünger, ja. Das liegt daran, dass ich halt irgendwie einen Marktplatz für Maschinen mache und du halt im Showbusiness bist. Ja, ja. Also ich kann ja nur wieder sagen, mir wären Jürgen Klopp und Roger Federer lieber.
Ja, also Showbusiness hin oder her. Ich bin ja auch neugierig, mal einen Jürgen Klopp kennenzulernen, aber dessen Saison wird ja noch laufen, nehme ich mal an. Der hat dann auch eigentlich zu regeln im Mai. Und ich kann es mir am Ende auch nicht so einfach leisten, so neigungsorientiert zu sein. Ich habe das von dir gelernt, diesen Begriff Neigungsorientierung. Bei Sportsponsoring zum Beispiel, das können wir nicht machen. Wir müssen da wirklich gucken, was können wir uns leisten, was bringt unsere Plattform auch nach vorne. Also was passt zu unseren Partnern, zu unseren Besuchern? Ja, und Musik ist da ein Rahmending. Es muss vor allen Dingen Business liefern. Aber mal gucken, der Podcast ist ja auch noch da und ich könnte mir vorstellen, dass man den einen oder anderen deutschsprachigen Star auch in den nächsten Jahren mal einen Podcast hinbekommt.
Ja, ja, du hast es schon gesagt, manche böse Zungen würden sagen, das ganze Sportsponsoring bei Maschinensucher, das sei neigungsorientiert. Und ich frage immer, wie kommen Leute darauf?
Ja, genau.
Nee, eine Unverschämtheit. Jetzt haben wir schon gesprochen über Music Acts, Politiker, bekannte Manager, Social Media Stars. Ja, ich fühle mich ja immer noch als Gründer und ich weiß, obwohl OMR in der Zwischenzeit irgendwie 400 Leute hat oder tausende von Leuten während des Festivals, du fühlst dich auch als Gründer. Mhm. Ja, und das schätze ich ja auch an dir. Und welche Gründer sind denn auf dem OMR-Festival?
Also ich glaube, wir haben schon echt eine Top-Auswahl aus ganz Deutschland, München, Hamburg, Berlin, alles dabei. Mir fällt jetzt spontan Johannes Reck von Get Your Guide, Florian Heinemann, kennst du selber gut, Project A, die Kathi Ernst, der Tim Schumacher, der jetzt gerade eine große Finanzierungsrunde gemacht hat bei der SaaS Group, Philipp Schröder, 1,5 Grad, hier in einem sehr aufsehenerregenden Podcast gewesen, der da in der Energiebranche unterwegs ist, oder auch irgendwie jemand, der eigentlich normalerweise sehr zurückhaltend ist, David Schneider von Zalando, einer der Gründer und Chefs dort, ist schon echt eine gute Mischung, finde ich. Ihr seid ja hoffentlich alle am 7. und 8. Mai beim OMR-Festival in Hamburg mit dabei. Das freut dann nicht nur mich, sondern auch die Kolleginnen und Kollegen von Audi. Denn unser Partner Audi bietet dort die Möglichkeit, Audi und vor allen Dingen Elektromobilität zu erleben oder zu erfahren, im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr könnt dort den Audi Q6 e-tron, der Mitte März erst seine Weltpremiere gefeiert hat, dort kennenlernen. Ihr könnt Probefahrten machen mit verschiedensten vollelektrischen Modellen wie dem Audi Q4 e-tron. All die Fahrzeuge sind vor Ort. Um das zu machen, benötigt ihr noch nicht mal, ganz leise, ein Ticket fürs Festival. Ihr könnt einfach unter audi.de/omr schon vorab eine Probefahrt reservieren. Oder wenn ihr ein Ticket habt, dann könnt ihr zum Audi-Stand kommen in die Halle A4 und dort eine Probefahrt ausmachen. Jedenfalls kombiniert gerne eure Reise zum Festival nach Hamburg mit dem Erleben von Vorsprung durch Technik. Zurück zum Podcast.
Du musst ja für mich mal den Johannes Reck fragen. Die haben ja während der Conference Finals, das sind sozusagen die beiden Halbfinalspiele vor dem Super Bowl, durfte ich in den USA sein und saß da in einer Sportsbar und auf einmal liefen da zur Primetime Get Your Guide TV Spots. Ja, und mich würde mal echt interessieren, ob sich das gelohnt hat.
Ja, tatsächlich, ich habe mit ihm auch mal drüber gesprochen, wir haben uns irgendwie vor ein paar Wochen mal getroffen. Und da hat er gesagt, das ist wohl tatsächlich so, dass die Logik ist, wenn du die beiden Halbfinales, also das sind ja dann die Conference Finals sozusagen, wenn du da Werbung schaltest, dann erreichst du am Ende nahezu dieselben Leute wie beim Super Bowl, nur halt günstiger. Ja? Und am besten ist das so der Trick oder die Lücke, die du auch immer suchst. Wie komme ich irgendwo noch günstiger an die Reichweiten ran, an die Kontakte ran? Und wenn man jetzt auf einem hohen Niveau unterwegs ist und sagt, okay, der Super Bowl ist das allerhöchste Niveau, das ist mir zu teuer, da ist der Kontakt einfach so teuer, dann scheint es so zu sein, dass man dann sagt, okay, aber fast das Gleiche kriege ich eigentlich deutlich günstiger beim Halbfinale. Und so ist wohl seine Logik, ja.
Ich stelle mir bei Get Your Guide immer die Frage, können die ja top of the funnel werden, wie Bookings für Hotels, ja, oder startet jede Suche in dem Segment immer wieder bei Google? Ja, und jetzt habe ich mal zum Vorfeld mal OMR-Konferenz bei Google eingegeben. Ihr schaltet selbst keine Google-Anzeigen, oder?
Nee, minimal. Das ist bei uns, glaube ich, auch nicht so der Weg, wie jetzt bei Get Your Guide. Wir sind ja am Ende auch B2B, wie du weißt. Und das ist nochmal ganz anders als im B2C-Bereich. Da geht es noch stärker darum, bei uns einfach wirklich ein starkes Produkt zu haben, was dann über die Jahre aus eigener Dynamik heraus Nachfrage und Kommunikation erzeugt. Und ja, so haben wir das, so sehen wir das und versuchen dann den Churn auch niedrig zu halten. Dadurch muss man dann halt nicht ganz so stark jetzt B2C werben. Da reichen dann ein paar Gespräche für den Podcast. Ne?
Niedriger Churn heißt sozusagen, eure Gäste werden jedes Jahr ein Jahr älter.
ja, es kommen auch jüngere Gäste schon hinzu, muss man ganz klar sagen. Es kommen ja auch jedes Jahr neue Leute in den Markt rein. Und das Durchschnittsalter, weiß ich gar nicht, ob das jetzt fällt oder sinkt. Am Ende, wir haben auch Kai Pflaume am Start, der wird jedes Jahr auch ein Jahr jünger, das Rückenschnitt. Also wir sind rund und roh sind wir da, haben wir keine Altersthemen, sag ich mal so.
Ja, ich gucke hier gerade mal auf die Uhr und das Ziel war ja, ein Podcast sollte nicht länger als ein Inlandsflug sein. Das haben wir damals irgendwie vor 8,5 Jahren, glaube ich, mal so in den Raum gesetzt. Und ich habe aber noch eine Frage. Jetzt hast du ja gesagt, es kommen ja jedes Jahr auch junge neue Gäste hinzu, also man könnte die auch als Erstbesucher bezeichnen und du hast mir ja immer gesagt, ja, eigentlich muss man, wenn man so ein Erstbesucher ist, ja, gucken aus Veranstalterperspektive, um dem auch eine gute Erfahrung sozusagen zu ermöglichen, dass der so eine Art Journey durchläuft. Absolut. Vielleicht kannst du mal sagen, wenn du Erstbesucher wärst, wie würdest du an die OMR-Konferenz herangehen, um das meiste für dich rauszuholen?
Also ist mir ganz wichtig, dass wir einmal drüber sprechen, weil das möchte ich wirklich gerne erklären. Ich glaube, ich würde auf jeden Fall am Tag vorher schon mal anreisen, am Montag. Und dann hat man natürlich am Montag auch schon abends die Chance, da gibt es zahlreichste Side-Events, sind bei uns gelistet, gibt es einen eigenen Reiter, über 100 Side-Events, zum Teil auch öffentlich, wo man einfach hingehen kann, in der Stadt. So, und dann kann man Dienstag dann auf der Eventfläche loslegen, auch da gibt es übrigens Side-Events mit Frühstück und allem drum und dran, aber trotzdem, man kann dann loslegen und man muss sich wirklich sehr genau seinen eigenen Journey oder seinen eigenen Stream, nennen wir das intern, muss man sich planen und überlegen, halt nicht jetzt planen, wenn man in der Halle steht, sondern vorab gucken, okay, was ist denn wann wo, und dann sagt man, okay, das interessiert mich jetzt hier an der großen Bühne, da würde ich gerne auf die rote Bühne oder die blaue Bühne gehen, und das ist einmal so vorab überlegt, und dann kann man sich da ein E-Commerce-Event zusammenbauen, man kann nur E-Commerce-Themen angucken, man kann nur Influencer-Themen angucken oder man kann die Dinge kombinieren, kann da Fintech-Sachen mit angucken. Also man kann sich das auch sehr, sehr gut zusammenmischen, verschiedenste Marketing- und Digital-Interessen abdecken in den 2 Tagen. Aber man muss sich seine eigene Reise durch die Tage einmal planen. Und das geht bei uns in der App. Das sollte man nur nicht vor Ort machen, weil vor Ort am besten dort Zeit einplanen, ein bisschen sich treiben zu lassen, über die Messe zu laufen, ein bisschen zu gucken. Es gibt halt viel zu sehen. Und da die richtige Mischung, da, sagen wir mal, eine halbe Stunde zu investieren, macht die beiden Tage, die dann folgen, deutlich, deutlich besser, als wenn man denkt, ich fahre da mal rein und dann werde ich schon irgendwas finden, dann wird es schon spannend sein. Klar ist das spannend, aber man hat dann immer das Gefühl, ich verpasse was, und man hat dann keinen guten Überblick, ne?
Ja, ich glaube, das sind auf jeden Fall sinnvolle Tipps. Ich glaube ja, letztes Jahr habe ich dich auch gefragt, was kann ich dir wünschen? Und da hast du dann gesagt, gutes Wetter, weil du ja auch teilweise, das darf man sagen, gibt es zwischen den Messehallen auch Fläche, die nicht überdacht ist, korrekt?
Absolut. Also wir haben da das ganze Messegelände und man musste von Halle zu Halle laufen. Wir haben die Straße wieder gesperrt. Das heißt, man kann dann auch draußen was essen, wenn das Wetter gut ist. Man kann sich draußen aufhalten. Es gibt auch draußen einzelne Stände. Also diese Festival-Idee ist ja schon auch ernst gemeint. Auf einer B2B-Basis natürlich. Und deswegen, gutes Wetter hilft auf jeden Fall, ja.
Und das Zweite, was du immer zu mir gesagt hast, bitte, bitte, bitte lass keine Topstars krank werden, ja. Also wir wissen alle aus der Erfahrung der letzten Jahre, ja, so ein ja, shit happens. Und letztes Jahr ist es leider, leider passiert. Und du hast gesagt, du hast ihn mal genannt, den Mann mit der besten Podcast-Stimme.
Ja.
Dann habe ich mir den Podcast sogar angehört und habe gedacht, obwohl das Thema mich eigentlich nicht interessiert hat, aber gedacht, boah, hätte ich diese Stimme, hätte ich noch mehr Hörer. Ja, wie wir reden über Raf Komorra. Ja. Und der war nicht auf der Bühne, sondern der war dann irgendwie in Anführungsstrichen gefangen in der Suite im Hotel 4 Jahreszeiten, oder?
Ja, genau. Das war im letzten Jahr. Tatsächlich muss man ja auch sagen, bei 400-500 Referentinnen, Referenten, die Wahrscheinlichkeit, dass dann dabei dem einen oder anderen auch mal eine Krankheit ist oder irgendwas passiert, ist halt da. Und trotzdem wünscht man sich natürlich da von so wenig wie möglich. Und Raf Komorra war bitter, der war wirklich schon in Hamburg. Und immerhin haben wir jetzt da einen Podcast schon mal gemacht und vor ein paar Tagen. Und der wird auch eines Tages auf dem Festival sein. Aber im Moment geht es ihm, glaube ich, aus anderen Gründen auch nicht so gut. Also insofern, der ist nicht da, aber klar, ich meine, die Hoffnung ist, dass Kim Kardashian gesund bleibt, davon gehe ich fest aus, die ist Profi, aber wir haben ja schon auch alles erlebt, ne? Scott Galloway vor ein paar Jahren mal im Schneesturm stecken geblieben und ja, also you never know, ich kann nur sagen, alle, die auf den Listen stehen, die haben uns versprochen zu kommen, die haben uns zugesagt zu kommen und deswegen gehe ich davon aus, es mag aber sein, dass hier und da was passiert, ja.
Ja, und ich erinnere mich noch an die Scott Galloway-Geschichte. Ich glaube, ihr habt dann ja alles möglich gemacht, um den irgendwie über Satellit noch irgendwie live zu haben. Du hast mir damals, was das gekostet hat, und ich dachte, wow. Ja, ich dachte, das macht man irgendwie über Teams oder Zoom. Und ich glaube, ihr habt richtig viel Kohle ausgegeben, um einen Satelliten zu mieten.
Absolut, ja.
Das war, glaube ich, spektakulär. Es gibt ja, das darf ich jetzt hier vielleicht im Podcast verraten, es gibt ja eine Möglichkeit, sozusagen sogar bezahlt zu werden, um auf die Konferenz
absolut
zu kommen.
Absolut.
Das heißt, wer sich den Ticketpreis nicht leisten kann, ich sage immer allen Leuten, die mal auf einem richtig geilen Event dabei sein wollen, die auch mal verstehen wollen, wie so ein Event sozusagen überhaupt zustande kommt, wie viel Arbeit da notwendig ist, ja, wer da Zeit hat, der kann Teil der OMR-Crew werden, oder?
Auf jeden Fall. Also wenn jetzt hier jemand zuhört, der vielleicht oder die vielleicht noch im Studium ist oder noch irgendwie ganz früh im Job und dann nicht die Möglichkeit hat, so eine Dienstreise zu machen oder einfach aus einer anderen Branche zuhört und sagt, okay, ich bin jetzt eigentlich, mein Arbeitgeber zahlt mir das nicht, aber ich würde es trotzdem gerne sehen. Man kann bei uns arbeiten und es arbeiten viele, ja, wir Studierende, aber halt auch Leute aus irgendwie Bankfilialen nehmen sich Tage frei, um dann bei uns mitzumachen, an den verschiedensten Stellen. Man ist dann bei uns eingestellt, man bekommt ein Zertifikat, man bekommt ein Gehalt, man bekommt natürlich Zugang zu allem, man bekommt unseren Merch, also die ganzen OMR-Klamotten. Wer das interessant findet, einfach bei Google eingeben, OMR Crew, dann gibt es eine eigene Landingpage dafür, Webseite, und dann könnt ihr da schnell gucken und dann bestenfalls hier in ein paar Tagen Teil unseres Teams werden.
Ja, okay, das ist ja mein Geheimtipp und jetzt habe ich dir sogar die Steilvorlage für dich gegeben für die Personalsuche. Leute, die meine Podcasts kennen, egal ob DS Insider oder teilweise bei der Welt, wissen ja, ja, ich nutze die oder missbrauche die auch immer, anstatt sozusagen im OMR Jobboard zu werben. Jetzt was eigentlich die Erwartung von Philipp.
Stimmt, du, ich muss dich fragen, hast du eine, du suchst da seit mittlerweile fast einem Jahr nach einer Assistentin. Ist das eigentlich mittlerweile gelungen?
Ja, ich glaube, die Assistentin, die erweist sich irgendwie, diese Rolle zu besetzen, erweist sich so schwierig wie Elon Musk aufs OMR-Festival zu bekommen. Das sollte eigentlich nicht der Fall sein. Also daher, hier nochmal der allgemeine Aufruf. Ja, die Machine Sticker Group, wir wachsen dieses Jahr, ich habe es ja gerade gesagt, 25-27%. Wir sind klarer europäischer Marktführer. Wir sind sehr, sehr profitabel, bieten beste Arbeitsbedingungen. Aber, es gibt natürlich auch zwei Abers. Wir bieten nur Working from Office an, in Essen. Das ist die Heimatstadt von Philipp Westermeier. Also daher, die kann nur gut sein. Ja, und das kann ich nur bestätigen. Das war das erste Aber. Und das zweite Aber ist es, wir suchen Top-Kolleginnen und Kollegen. Wenn ihr jetzt Bock habt und euch dafür interessiert, ja, nicht OMR-Crew googeln, sondern maschinensucher.de/jobs eingeben. Also wir wollen Google-unabhängig sein. Oder einfach direkt an mich wenden, ja, vorname.nachname@hauptdomain.de. Also Sven.schmidt mit dt@maschinensucher.de. Und ich verspreche, ich beantworte jede E-Mail persönlich. So.
Also hier, unser Audio-Producer bricht gerade vor Lachen zusammen. Nach der Hitparade kommst du jetzt mit der Hauptdomain. Solide Arbeit, solides Gehalt in Essen. Insofern, ich sehe dir das nach. Und auch wenn du jetzt hier unser OMR-Jobboard unterschlägst, aber nein, also gerne Maschinensucher in Essen kann man sehr gut leben. Ich komme daher, ich kann das beurteilen.
Ne? Guck, also ich würde jetzt bösartig sagen, aber ich will euch keine Klage einbringen. OMR-Crew hört sich ja schon nach sehr, sehr jungen Mitarbeitern an. Hitparade und Hauptdomain, da sieht man, bei uns gibt es keine Altersdiskriminierung. So, jetzt hast du gerade schon das OMR Jobboard erwähnt. Ja, wir beide tauschen uns ja öfter aus über OMR Reviews. Ja, das nennen wir beide immer das Maschinensucher für Software. Und da hast du mir jetzt gesagt, ja, das gehe aktuell richtig, richtig gut ab und das freut mich natürlich.
Ja, also mich auch. Es ist irgendwie auf jeden Fall, als wir es angefangen haben, habe ich es mir viel leichter vorgestellt. Da dachte ich mir, innerhalb von einem Jahr oder anderthalb ist das irgendwie alles am Laufen. Und oder jetzt hat es länger gedauert, aber es kommt jetzt richtig in Schwung, muss man sagen. Wir hatten vor kurzem bei einem SEO-Update vor einigen Tagen massiv profitiert. Auch da hat sich die kontinuierliche Arbeit hoffentlich ausgezahlt. Also das sieht ganz gut aus. Wer Interesse an Software-Leads hat, der kann sich bei uns melden. Wir können, glaube ich, in den allermeisten Software-Verticals mittlerweile relevant vermitteln. Und ich könnte mir vorstellen, also die Maschinensucher-Umsätze sind da noch weit, weit, weit entfernt. Aber was ihr da so, weiß nicht, in ein, zwei Monaten erwirtschaftet, da brauchen wir dann vielleicht ein Jahr für. Aber immerhin, ne?
Ja, das hört sich ja schon mal ganz gut an. Also ich habe jetzt mal im Kopf gerade überschlagen. das ist dann ja schon fast achtstellig. Ja, jetzt kann ich jetzt zum Schluss ja nur noch die Frage stellen, wie viel Umsatz macht denn jetzt dieses Jahr OMR gesamthaft? Das ist ja immer die Frage, die du am liebsten deinen Podcast-Gästen stellst. Und du hast ja wahrscheinlich auch schon irgendwie ein Dutzend ausweichende Antworten hast du immer parat. Welche von den 12 suchst du dir jetzt aus?
Aber ich meine, die alte Mario Ohofen. Kennst du das Mario Ohofen-Video? Ich muss weg.
Ja. Es könnte, glaube ich, kein besseres Schlusswort geben, aber ich bin mir sicher, dass OMR, ja, wenn nicht zeitgleich, dann vor der Machine Seeker Group neunstellig Umsätze macht. Und ich kann dir sagen, das freut mich. Wenn es mich für jemanden freut, dann für dich. Also, es bleibt mir jetzt nur noch übrig. Gutes Wetter, keine Krankheiten und bald 9-stellige Umsätze. Ich bedanke mich hier als OMR-Podcast-Host bei meinem Gast, dem Gründer, dem Macher vom OMR-Festival, Philipp Westermeier. Es war mir eine Freude.
Danke dir, Sven. Wer von Sven hören möchte, wie gesagt, regelmäßig im DS Insider Podcast zu hören oder ab und zu, glaube ich, auch bei Alles auf Aktien bei der Welt zu Gast. Oder wer weiß, demnächst, es gibt weitere Ideen. Wir werden Sven sicherlich hier und da wiederfinden. Alles klar. Danke dir.
Bis dann. Tschüss.
Ciao, ciao. Wie ihr hoffentlich schon mitbekommen habt, hier oder da findet am 7. und 8. Mai eines der größten Events für die digitale Wirtschaft in Europa, kann man glaube ich sagen, statt. Und zwar unser hauseigenes OMR-Festival hier in Hamburg. 7. und 8. Mai. Wer dabei sein möchte und vielleicht gar kein Ticket kaufen möchte, aber Lust hat mitzuarbeiten, der ist herzlich eingeladen. Meine Kollegen aus dem Crew-Bereich suchen nämlich noch Hilfe, suchen Menschen, die Lust haben, Schichten zu übernehmen, mitzuarbeiten, hinter den Kulissen mitzuwirken daran, dass das alles gut funktionieren kann. Wir erwarten nur mal so 800 Speaker, 500 JournalistInnen und über 200 Masterclasses. Man kann das alles auch kostenlos dann sehen. Wenn man hier arbeitet, bekommt man nämlich auch ein Ticket. Man bekommt außerdem eine, wie wir finden, ganz okay Bezahlung. 13 Euro Stundenlohn, kostenfreie Verpflegung, Crew-Merch, also OMR-Klamotten und halt den exklusiven Zutritt zu unserem Festival, aber auch zu unserem Retreat, also dem Bereich für unsere ganzen Kolleginnen und Kollegen, die mitmachen, mit ganz vielen Massagesesseln, die wir gerade bestellt haben. Wirklich zahlreichste Massagesessel und so weiter und so weiter. Am Ende gibt es sogar ein Zertifikat, wenn ihr möchtet, und eine Experience für Leben. Also, wer jetzt hier zuhört und sagt, okay, ich habe Bock, dieses Festival mal ganz anders zu erleben, alle Infos omr.com/crew. Und übrigens, als Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts werdet ihr mit dem Codewort OMR24 bevorzugt berücksichtigt. Zurück zum Podcast.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.